Ich muss hier einfach sitzen, weil die Klimakatastrophe betrifft uns alle.
Die AktivistInnen vom Aufstand der letzten Generation blockieren zurzeit immer wieder Straßen und bekommen dafür teilweise Verständnis, aber vor allem auch Hubkonzerte, Aggression und Festnahmen. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich arbeite als Redakteurin für beide Medien und ich spreche heute mit meiner TAZ-Kollegin Katharina Schipkowski. Hi Katha.
Hallo.
Ich fange mal kurz an, dich vorzustellen. Du kannst dich einfach gleich noch ergänzen. Also du bist Redakteurin bei TAZ Nord, also beim Hamburger Teil der Redaktion. Und das heißt, du kümmerst dich um alles Nördliche sozusagen, aber du hast eben auch einen Schwerpunkt auf Klima, Klimabewegung und so weiter. Und deshalb haben wir auch im Ressort Wirtschaft und Umwelt häufiger mit dir zu tun und jetzt auch ab und zu im Klima-Update.
Genau, ich schreibe in Hamburg häufig über soziale Bewegungen, über Innenpolitik, Stadtentwicklung, Migration und was sonst noch so an Themen anfällt. Aber eben auch gern über Klimathemen und freue mich, hier zu sein.
Wir beginnen im Klima-Update ja immer mit einer kurzen Vorschau auf die drei Themen, die wir besprechen. Und heute ist keine Ausnahme. Also wir gucken auf die Straßen der Großstädte in Deutschland. Da gibt es momentan einige wütende AutofahrerInnen, die sich über die Klimabewegung ärgern. Denn eine Gruppe besetzt immer wieder einzelne Straßen. Dann geht es um eine spannende Personalie. Die Greenpeace-Chefin wird Deutschlands Sondergesandte für Klimapolitik für die Bundesregierung. Und zum Schluss gibt es nochmal einen Aufreger. Eine Studie hat die Klimaversprechen großer Konzerne analysiert und enttarnt zahlreiche Schlupflöcher, Fehlleitungen, Schummeleien. Das interessiert uns hier natürlich auch. Also welche Konzerne mit Klimaschutz werben, aber letztlich keinen liefern. Aber wir fangen an mit dem Klimaprotest. Es gibt eine relativ kleine Gruppe von KlimaaktivistInnen, die gerade relativ viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sie nämlich immer wieder Straßen besetzt.
Genau, und zwar Autobahnen morgens im Berufsverkehr. Genauer gesagt hat das vor allem den Verkehr auf der Berliner Stadtautobahn A100 getroffen, wo sich die AktivistInnen in dieser Woche an mehreren Tagen zur Rush-Hour auf die Zubringer und auf die Ausfahrten gesetzt haben. Also das war eine ganze Serie von Blockaden an mehreren Tagen und mehreren Orten gleichzeitig. Insgesamt waren das jetzt ungefähr 30 Blockaden, also nicht allein in dieser Woche, sondern auch in den Tagen davor. Und auch nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg auf der A24 und in Stuttgart auf der B10.
Und die Gruppe, die dafür verantwortlich ist, die kennt man auch schon. Das ist die letzte Generation, die im Bundestagswahlkampf ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat, indem sie in den Hungerstreik getreten ist und im Regierungsviertel gekämpft hat. Also die letzte Generation, der Name ist so gemeint, dass sie sich als Zugehörige der letzten Generation sehen, die noch was bewirken kann, bevor die Menschheit durch die Klimakrise völlig ihrem Untergang geweiht ist. Die Forderung der Gruppe war damals, also im September, dass die KanzlerkandidatInnen der SPD, der Grünen und der CDU für ein persönliches Gespräch über Klimaschutz dort im Camp vorbeikommen. Und die Drohkulisse war eben, das Essen zu verweigern, solange das nicht passieren würde. Am Ende war Robert Habeck der Einzige, der tatsächlich hingegangen ist und ja, mit denen diskutiert hat. Olaf Scholz hat die AktivistInnen dann später getroffen, als sie den Streik schon beendet hatten und er die Wahl schon gewonnen hatte. Es haben auch nicht alle Mitglieder der Gruppe den Hungerstreik durchgezogen. Einige mussten aus medizinischen Gründen abbrechen, kamen sogar ins Krankenhaus. Aber alle haben überlebt. Es wurde allerdings auch damals sehr kontrovers diskutiert, ob Hungerstreik jetzt wirklich das richtige Mittel ist, um Druck auf die Regierung oder die zukünftige Regierung für mehr Klimaschutz auszuüben.
Ja, das ist auch jetzt wieder so, dass die Reaktionen auf deren Aktionen sehr gemischt ausfallen. Und es ist auch wieder so, dass die AktivistInnen das Thema Essen aufgreifen. Sie nennen sich jetzt Aktion Essen retten, Leben retten und kippen da, wo sie sitzen, Essen auf die Straße. Also die sitzen da in Warnwesten auf den Autobahnzubringern, kleben meistens noch eine Hand auf dem Asphalt fest, damit sie nicht so leicht geräumt werden können. Und vor ihnen liegt dann so Salat, Brötchen, Sesamkringel, Gemüse rum. Das haben die nicht vorher eingekauft, das Essen, sondern meistens containert und sich dann auch selbst dafür angezeigt, denn Containern ist ja in Deutschland verboten und darauf wollen sie eben aufmerksam machen, also auf diesen Missstand, dass so viel Essen weggeschmissen und verschwendet wird, aber Lebensmittel aus der Tonne zu holen, um sie dann noch zu verwerten, eben als Diebstahl gilt.
Okay, aber da kommt ja jetzt irgendwie sehr viel zusammen, also Lebensmittel, Klima, Autoverkehr. Vielleicht sortieren wir noch mal kurz, was jetzt womit zu tun hat.
Also die Gruppe fordert von der Bundesregierung ein Gesetz zur Agrarwende. Und zwar soll die Ampelkoalition das noch in den ersten 100 Tagen ihrer Regierung beschließen. Also bis Mitte März wäre das. Und soll darin regeln, dass die Agrarwende bis 2030 umgesetzt wird. Das heißt, die Landwirtschaft in Deutschland soll komplett umwelt- und klimaverträglich werden nach der Forderung der Aktivistinnen und soll sicherstellen, dass alle Menschen sich eine gute und gesunde Ernährung leisten können. Das ist die eine Forderung. Und die zweite ist, dass die Bundesregierung gegen Lebensmittelverschwendung vorgeht, indem sie Supermärkte verpflichtet, das noch genießbare Essen zu spenden. Ein solches Gesetz gibt es in Frankreich schon seit 3 Jahren und die letzte Generation fordert das eben auch hier in Deutschland, um einerseits gegen den Hunger auf der Welt vorzugehen und andererseits gleichzeitig die CO2-Emissionen zu senken, die mit der Produktion, dem Transport und der Lagerung von Lebensmitteln einhergehen. Also insofern gibt es da schon einen direkten Bezug zum Klimawandel.
Und die Reaktionen auf diese Blockaden, das hast du ja jetzt gerade schon angedeutet, waren sehr gemischt. Also im Straßenverkehr sind die Leute teilweise echt aggressiv geworden und auch gewalttätig. Also auf einem Video sieht man zum Beispiel, wie ein Autofahrer aussteigt und eine Aktivistin erst anschreit und ihr dann ins Gesicht schlägt. Und teilweise gab es auch Aufnahmen, die zeigen, wie AutofahrerInnen versuchen, die Leute von der Straße runterzuschleifen, also so einen wütenden Selbstjustizmodus schalten. Aber die AktivistInnen haben durchaus auch Verständnis bekommen, und zwar sogar aus dem Bundesumweltministerium. Steffi Lemke, also die grüne Bundesumweltministerin, hat am Mittwoch gesagt, ziviler Ungehorsam sei ein legitimes Mittel, um Protest zu äußern, wenn dabei keine Menschen zu Schaden kommen, was ja hier auch nicht der Fall ist. Und sie hat außerdem quasi ein Zugeständnis an die Bewegung gemacht, indem sie sagte, es sei der Auftrag der Politik, eine Radikalisierung der KlimaaktivistInnen zu verhindern, indem sie für die Einhaltung der Pariser Klimaziele eintrete.
Das sehen aber nicht alle in der Regierungskoalition so. Zum Beispiel hat der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP am Mittwoch getwittert, ziviler Ungehorsam ist im deutschen Recht weder Rechtfertigungs- noch Entschuldigungsgrund. Unangemeldete Demos auf Autobahnen sind und bleiben rechtswidrig. Protest ist okay, aber nur im Rahmen von Recht und Verfassung. Ja, die Polizei sieht das ähnlich und nimmt immer wieder Dutzende Aktivistinnen bei diesen Aktionen in Gewahrsam.
Kommen wir mal zum nächsten Thema, beziehungsweise ist es eigentlich noch verwandt, denn es geht um die Klimabewegung im weitesten Sinne. Die Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan wird Sondergesandte fürs Klima für die Bundesregierung. Annalena Baerbock, die ja jetzt grüne Außenministerin ist, hat diesen Posten geschaffen und sie da reingeholt. Baerbock spricht ja schon länger davon, dass sie Klima zu einem besonderen Schwerpunkt in ihrer Außenpolitik machen will. Und da ist es jetzt ein erster Schritt. Und wie es immer ist, finden das manche super gut, manche mega schlecht. Auf jeden Fall gibt es sehr viel Wirbel.
Ja, bevor wir einen Blick auf die Reaktionen werfen, lass uns doch vielleicht noch mal kurz die Personalie durchgehen. Also Jennifer Morgan ist US-Bürgerin, lebt aber schon viele Jahre in Deutschland. Sie ist seit 2016 Chef von Greenpeace International. Davor hat sie auch schon bei mehreren anderen Organisationen gearbeitet, also beim internationalen Klimadachverband Climate Action Network, beim WWF, bei der Umweltorganisation E3G und beim Think Tank World Resources Institute. Das sind alles große Namen, die gerade auf den Weltklimagipfeln sehr präsent sind. Also Jennifer Morgan kennt diese Welt sehr, sehr gut, sowohl als Netzwerkerin und Beobachterin in den Verhandlungen, als auch als Aktivistin auf den Straßen vor den Konferenzzentren. Aber die Rolle, die sie dann jetzt einnehmen wird, die ist eben neu. Und sie wird dann die deutsche Regierungsdelegation bei den Klimagesprächen anführen und die Verhandlungen im Namen der Bundesregierung leiten.
Genau, also der erste ganz großer Auftritt, der kommt dann spätestens im November, also zum nächsten Weltklimagipfel, der in Ägypten stattfinden wird. Morgen soll übrigens sogar auch Staatssekretärin im Auswärtigen Amt werden. Das geht aber nicht als US-Bürgerin, also sie müsste die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und das Verfahren läuft aber offenbar schon, das kann also noch kommen.
Ja, und du hast es gerade schon gesagt, es gibt viel Wirbel um diese Ernennung. Sehr viele Leute haben da sehr starke Meinungen zu. Ja, um vielleicht ein kurzes Abbild zu geben, Alexander Dobrindt von der CSU hat Morgan zum Beispiel als internationale Lobbyistin bezeichnet und sagt, dass sie als solche nicht die Führung von Bundesministerien übernehmen sollte. Wobei die Führung natürlich eine etwas merkwürdige Wortwahl ist. Es ist ja nicht so, dass Annalena Baerbock jetzt Jennifer Morgan ihren Ministerposten vermacht. Aber natürlich schon eine leitende Funktion, insofern okay. Andere CDU-Leute äußern sich ähnlich. Der FDP-Fraktionsvize und Klimapolitiker Lukas Köhler hat sich auch eher skeptisch gezeigt. Das ist auch interessant, weil er ja nicht aus der Opposition spricht, sondern eben als Koalitionspartner. Und Köhler hat dem Handelsblatt gesagt, er verstehe die Verwunderung in der Öffentlichkeit, weil Morgan schon mit, Zitat, durchaus radikalen Ansichten in Erscheinung getreten sei.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Ökoszene, die ja echt am Jubeln ist. Also natürlich gibt es auch die eine oder andere Stimme, die Morgan jetzt für Regierungsnähe kritisiert. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass Annalena Baerbock da echt ein personeller Coup gelungen ist. Also in dem Sinne, dass er ihr einfach viel klimapolitische Glaubwürdigkeit verschafft. Am Mittwoch, als es bekannt gegeben wurde, war also zumindest mein Twitter-Feed echt voll mit internationalen KlimaaktivistInnen und übrigens auch JournalistInnen, die das als beeindruckenden Schritt bewerten. Und jetzt kommen wir aber noch zu etwas, was definitiv nicht zum Jubeln ist, und zwar zu den Klimazielen der großen Konzerne. Man kommt ja eigentlich nicht dran vorbei. Also bei IKEA-Plakaten ist zum Beispiel schon lange nicht mehr ganz sicher, ob nun Emissionszertifikate oder Malmkommoden verkauft werden. Ja, und bei anderen internationalen Unternehmen ist es ja nicht anders. Also Nachhaltigkeit ist da eine wichtige Sache geworden. Und es ist ja erstmal gut, sehr gut sogar. Also genauso sieht es jedenfalls der Think Tank New Climate Institute. Der hatte sich auf die Suche nach guten Vorbildern in der Unternehmenslandschaft gemacht und wollte sozusagen in einer Studie zeigen, wie die Transformation zum klimafreundlichen Unternehmen gehen kann. Daraus ist aber leider nichts geworden, denn die ExpertInnen fanden vor allem eines vor, nämlich weit verbreitetes Greenwashing. Also die ganzen schönen Klimaversprechen, die basierten zu großen Teilen auf Täuschung und Tricksereien. Und ja, so hat das Institut jetzt zusammen mit der Umweltgruppe Carbon Market Watch einen Bericht erstellt, der genau das beleuchtet.
Genau, da wurden 25 globale Firmen aus verschiedenen Ländern und Branchen unter die Lupe genommen. Das ist also keine repräsentative Erhebung. Also es sagt jetzt nichts über die gesamte Wirtschaft aus. Aber es sind eben ganz große Player dabei, unter anderem auch IKEA. Ausgewertet wurden öffentlich zugängliche Informationen wie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte. Und bewertet wurde, wie transparent die Pläne sind und ob sie die Unternehmen plausibel zu der darin versprochenen Klimaneutralität führen. Also Klimaneutralität heißt dann, dass die Treibhausgasemissionen zumindest rechnerisch auf Null kommen. Da kann also noch ein Rest Emissionen anfallen, solange das Unternehmen nachweisen kann, dass es dieselbe Menge auch irgendwo wieder einspart. Zum Beispiel durch die Finanzierung von einem Klimaschutzprojekt.
Ja, und das Ergebnis dieser Analyse ist echt ernüchternd. Also in die Kategorie hohe Integrität haben die ExpertInnen überhaupt keins von den Unternehmen eingeordnet. Das wäre also die Kategorie für Unternehmen, die einen klaren Plan haben, wie sie ihre großen Versprechen auch einlösen. Annehmbar sind demnach nur die Pläne der dänischen Reederei Maersk, also bis 2040 klimaneutral zu sein. Unter moderat fallen die Planungen der Technologiekonzerne Apple, Sony und Vodafone. Dann gibt es die Gruppe mit niedrige Integrität. Da sind insgesamt 10 Konzerne drin, um dann mal die bekannten Namen zu nennen: VW, Google, Amazon, Deutsche Telekom oder IKEA. Und ganz schlecht mit sehr niedriger Integrität schneiden 11 Firmen ab. Unter denen ist die Deutsche Post, BMW, E.ON, Nestlé, Novartis oder Unilever.
Ja, das ist schon krass, dass nicht ein einziges Unternehmen das liefert, was es verspricht. Ich fand auch noch eine Zahl super prägnant. Die Firmen, die immerhin schon konkrete Verpflichtungen zur Emissionsreduktion eingegangen sind, die wollen ihre Wertschöpfungsketten durchschnittlich nur um 40% klimafreundlicher machen als im Jahr 2019, obwohl nach außen hin Klimaneutralität versprochen wird. Und das wird möglich durch, naja, so halbe Tricksereien. Also nicht ganz gelogen, aber schon irreführend. Also zum Beispiel beziehen viele das Versprechen der Klimaneutralität nur auf die eigene Produktion, nicht auf die gesamte Lieferkette. Da ist dann also nicht eingerechnet, das, was vorgelagert ist, also durch die Zulieferung von Produkten und Rohstoffen. Das Drumherum macht aber in manchen Fällen 90% der letztendlichen Emissionen für das Produkt aus. Das ist natürlich ja ein Streitfall, könnte man sagen. Manche würden vielleicht sagen, gut, dafür muss sich dann halt die Zulieferfirma eigene Ziele setzen. Ja, das kann man dann so oder so sehen, bei wem da jetzt die Verantwortung liegt.
Das ähnelt eigentlich ziemlich so den Streits zwischen den Staaten beim Klimaschutz. Also wir hier in Deutschland zum Beispiel, wir haben ja einen hohen Konsum, aber viele unserer Produkte werden gar nicht hier hergestellt. Und die Emissionen, die bei der Produktion anfallen, die werden dem Land zugerechnet, das produziert, also nicht uns als Verbraucherland. Wäre das anders, würden unsere Emissionen nicht so stark sinken, wie sie es jetzt tun, wo es in Anführungszeichen nur um die Emissionen in Deutschland direkt geht. Da wird auch gestritten. Also ohne die deutsche Produktnachfrage gäbe es die Produktion und damit die Emissionen ja überhaupt nicht. Also das heißt, das würde eher dafür sprechen, dass Deutschland sich das anrechnen muss. Auf der anderen Seite kann Deutschland ja aber die Produktionsbedingungen nicht beeinflussen. Also was für Kraftwerke zum Beispiel in den jeweiligen anderen Ländern laufen. Das spreche dann eben für die heutige bisherige Rechnung. Ja, also egal, ob es um Firmen oder Länder geht, das ist letztlich immer eine politische Frage, wer wofür Verantwortung trägt. Und ich lehne mich jetzt mal zum Fenster raus und sage, also die ganz großen Marktgiganten, die haben ja schon auch Einfluss auf ihre Zulieferer. Also da scheint es mir jetzt nicht über Gebühr unfair, von den StudienautorInnen das als Trick zu benennen. Und es ist ja außerdem auch nur einer von mehreren. Also da gibt es noch so einige andere Rechenspielchen, die die Studie erwähnt.
Wie zu erwarten war, sind die jeweiligen Unternehmen nicht unbedingt glücklich über ihr Abschneiden in der Studie. Unser Kollege Bernhard Pötter hat zum Beispiel bei der Deutschen Post nachgefragt, die ja in der schlechtesten Kategorie gelandet ist. Und ja, bei der Post fühlt man sich insofern unfair behandelt, als man sagt, die eigenen Ziele passen nur formal nicht zum Bewertungsschema des Berichts. Also zum Beispiel seien dort 5-Jahres-Ziele gefragt gewesen und deshalb habe das 2030er-Ziel der Post da gar nicht reingepasst. Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Diese Untersuchung soll es jetzt alle Jahre wieder geben. Man kann also als Unternehmen jetzt nachjustieren und vielleicht am besten real die Emissionen senken. Dann wird es vielleicht beim nächsten Mal auch was mit der besseren Kategorie.
Wir sind jetzt erstmal am Ende der Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Meldet euch mit Fragen und Anmerkungen wie immer gern unter klima-update@klimareporter.de. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Macht euch ein schönes Wochenende und du natürlich auch, Katja. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Kooperation mit der TAZ. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, klickt auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.